Deutschlandfunk.
Hallo und herzlich willkommen bei uns im Hörsaal von Deutschlandfunk Nova. Wir suchen für euch die besten Vorträge aus allen Bereichen der Wissenschaft. Ich bin Sibylle Salewski. MECFS, das steht für, und das ist nicht so leicht auszusprechen, myalgische Enzephalomyelitis Chronic Fatigue Syndrome. Das ist eine schwere neuroimmunologische Erkrankung. Die Betroffenen leiden an extremer Erschöpfung. Oft werden die Symptome nicht sofort erkannt oder die Erkrankten werden nicht ernst genommen. Wie fühlt es sich an, Chronic Fatigue Syndrome zu haben? Und wie könnte man das vielleicht darstellen oder vermitteln?
Was bedeutet es, eine unsichtbare Krankheit wie MECFS in einem Comic, also einer Bild-Text-Kombination, darzustellen? Die Ich-Erzählerin liegt mit einem elektrischen Wärmekissen und einer Bettdecke auf einem Sofa und ist mit einem Schal dick eingemummelt. Ihr Gesicht drückt Unwohlsein aus. Darstellungen aus der Binnenperspektive des Erlebens, seien sie in Form von Internetposts, als literarische Texte oder Comics, besitzen in besonderem Maße ein aufklärerisches, sensibilisierendes und behindertenaktivistisches Potenzial.
In unserem Hörsaal heute geht es darum, wie zwei von MECFS betroffene Künstlerinnen, nämlich Tessa Brunton und Paula Kempker, ihr Erleben von Chronic Fatigue Syndrome im Comic darstellen. Zeit spielt dabei eine ganz wichtige Rolle, denn wie Zeit verrinnt und verläuft, das fühlt sich für chronisch Erkrankte oft anders an. Im Englischen gibt es dafür einen Ausdruck, Crip Time. Crip ist dabei die Kurzform von Krüppel. Wie sich das Verstreichen von Zeit im Comic darstellen lässt und welchen Beitrag Comics über chronische Erkrankungen und Behinderungen zum Verständnis von Disabilities beitragen können, das alles erklärt Irmela Marei-Krüger-Fürhoff gleich in ihrem Vortrag. Sie ist Literaturwissenschaftlerin und Comics und die Darstellung von Disabilities in der Literatur gehören zu ihren Forschungsschwerpunkten. Irmela Marei-Krüger-Fürhoff hat ihren Vortrag am 16. Juli 2025 an der Freien Universität Berlin gehalten und er hat den Titel Crip Time und Chronizität in Literatur und Comic.
Stark einschränkende chronische Erkrankungen und die damit möglicherweise einhergehenden Behinderungen sind in mehrfacher Hinsicht eine Herausforderung. Für persönlich Betroffene, die sich in ihrem Alltag auf spezifische Möglichkeiten, Einschränkungen und Perspektiven einstellen müssen, oft in Verbindung mit ihrem familiären, sozialen und beruflichen Umfeld. Für medizinisch und pflegerisch Tätige, deren Aktivitäten angesichts chronischer Krankheiten nicht zur erwünschten Abfolge von Diagnose, Therapie und Heilung führt. Und für diejenigen, die solche Lebenssituationen mit oder ohne eigene Erfahrung künstlerisch vermitteln wollen. Beispielsweise in literarischen Texten oder in Comics. Es wird Sie nicht überraschen, dass ich als Literaturwissenschaftlerin genau hier ansetze. Dabei konzentriere ich mich heute auf einen Aspekt, der sowohl für das individuelle Erleben als auch deren ästhetische Darstellung von großer Bedeutung ist, nämlich die Zeit. Im Kontext der Disability Studies hat sich in den letzten 10 Jahren die Rede von Crip Temporalities oder Crip Time etabliert, wobei der damit verbundene Rückgriff auf den englischen Begriff Crip für Krüppel Teil einer politischen Wiederaneignung und Umwertung bzw. Resignifikation einer abwertend gemeinten Bezeichnung ist. Ausgangspunkt meines Vortrags ist die These, dass Crip Time, also die behinderungsbedingte Diskrepanz bzw. Asynchronizität zwischen individueller Eigenzeit und gesellschaftlich normierter Zeit, nicht nur traditionelle Körperkonzepte, soziale Erwartungen und möglicherweise eigene Vorstellungen in Frage stellt, sondern auch eine darstellungstheoretische Herausforderung ist. Erzählende Kunstwerke, die Erfahrungen anderen Zeiterlebens vermitteln wollen, müssen unter anderem Alternativen zu linearen Erzählmustern von Diagnose bis Heilung oder von Handlungsbögen mit klar unterschiedenen Anfangs- und Endzuständen finden, zum Beispiel durch Wiederholungsstrukturen mit geringfügigen Variationen, um diese Inhalte auch auf formaler Ebene nachvollziehbar zu machen. Gleichzeitig können sich diese erzählenden Kunstwerke aber, außer vielleicht im Kontext avantgardistischer Experimente für ein begrenztes Publikum, nicht vollständig von vertrauten narrativen Strukturen zu zeitlicher Abfolge, Entwicklung oder Erzähltempo verabschieden, wenn sie auf eine breitere Rezeption zielen. Ich möchte im Folgenden zeigen, welche ästhetischen Strategien Comics und Texte der 2020er Jahre über chronische Krankheiten, damit einhergehende medizinische Einschränkungen und soziale Behinderungen finden, um das behinderungsbezogene Zeiterleben darzustellen. Mein Schwerpunkt liegt auf der Analyse zweier Comics, die ich durch kurze Verweise auf zwei literarische Texte ergänze. Im Mittelpunkt meiner Überlegungen steht die Frage nach medienspezifischen Darstellungsweisen von Cryptime und Chronizität. Dabei interessiert mich auch, welche medizinkritischen, gendertheoretischen, gesellschafts- und behinderungspolitischen Impulse mit diesen Darstellungen einhergehen. Die US-amerikanische Wissenschaftlerin Allison Kafer, die vor allem in den Queer und Disability Studies publiziert, hat 2013 darauf hingewiesen, dass das Verständnis von Krankheit und Behinderung stark von Zeitkonzepten geprägt ist, die in unserer westlichen Kultur meist linear gedacht werden und mit einer klaren Zukunftsausrichtung verbunden sind. Die Beobachtung, dass einige Menschen aufgrund körperlicher oder psychischer Beeinträchtigungen für einzelne Aspekte des täglichen Lebens mehr Zeit benötigen oder eine andere Zeitwahrnehmung besitzen, verbindet Kafer mit einer Hinterfragung der gesellschaftlichen Normierung von Zeit. Der englische Begriff dafür ist Chrononormativity. Diese Normierung beginnt, so könnte man in einem großen historischen Bogen argumentieren, der Kafers Perspektive erweitert, bereits vor Jahrhunderten mit der Erfindung und Nutzung privater Uhren, verstärkt sich mit der Industrialisierung und den damit verbundenen Beschleunigungs- und Rationalisierungsbestrebungen und setzt sich in einer kapitalistischen Weltordnung, in der Zeit Geld ist, endgültig durch. Freie oder langsame Zeit wird nun als Muße und Erholung verstanden und in den Dienst einer anschließenden Produktivität gestellt. Diese Entwicklung gipfelt in gegenwärtigen neoliberalen Gesellschaften darin, dass Erwartungen eines effektiven Zeitmanagements nicht allein von außen an das Subjekt herangetragen werden, sondern bereits individuell internalisiert und Teil des eigenen Lifestyles geworden sind. Die Kritik an dieser Beschleunigung der westlichen Moderne ist nicht eigentlich neu. Sie wurde bereits an anderen Stellen breit dargestellt und teilweise auch im Zusammenhang mit sogenannten Zeitgeisterkrankungen untersucht. Allison Kafers spezifischer Einsatzpunkt besteht nun darin, dass sie die langsamere Cryptime von Menschen mit Behinderungen nicht als Fehler, Ärgernis oder Stolperstein deutet, sondern die damit verbundene, wenn auch möglicherweise erzwungene Flexibilisierung als grundsätzliche Kritik an normativen Zeitvorstellungen versteht und ihr ein gewisses Widerstandspotenzial zuschreibt. Entsprechend ist diese empowernde Perspektive nicht auf Menschen mit Behinderungen beschränkt. Sie sehen auf der Folie die viel zitierte und auch in dieser Ringvorlesung bereits erwähnte Forderung »Rather than bend disabled bodies and minds to meet the clock, Cryptime bends the clock« to meet disabled bodies and minds. Nicht die Körper sollen also den Zeitvorstellungen angepasst werden, sondern umgekehrt. Kafers Ansatz wurde auch in den deutschsprachigen Disability Studies aufgegriffen. Die österreichische Tänzerin und Aktivistin Elisabeth Magdlener erläutert, ich zitiere, mit Zeit ist stets normative Zeit, Produktivität, Zeitlichkeit und Zeitstruktur gemeint. Jene Zeit, die normalerweise nicht behinderte Menschen für ihre Alltagstätigkeiten brauchen. Behinderung hat ihre eigene Zeitlichkeit, Cryptime. Dies benötigt nicht nur ein Bewusstsein, das damit einhergeht, dass Menschen mit Disability möglicherweise mehr Zeit für die Fertigstellung ihrer Tätigkeiten oder Ziele brauchen. Es geht auch um die Vorstellung und das Bewusstsein von Flexibilität und nicht nur einfach extra Zeit, die damit gemeint ist. Cryptime kann nicht nur als erweiterte Zeit, sondern als Zeitlichkeit für sich definiert werden. Diese kann auch lustvoll entdeckt und erforscht werden. Diese Perspektive ist zweifellos richtig und politisch wichtig, und zwar im Sinne einer grundsätzlichen Sensibilisierung und politischen Meinungsbildung. Gleichzeitig sollte sie nicht dazu führen, Menschen mit Behinderungen durch die ihnen zugeschriebene Vorreiterrolle zu idealisieren, für eine gesamtgesellschaftliche Bewusstseinsfindung zu funktionalisieren und dabei unterschiedliche Erfahrungen und Bedürfnisse zu vereinheitlichen. Entsprechend weisen jüngere Veröffentlichungen darauf hin, dass CRIBTIME zwar ein gesellschaftskritisches oder gar subversives Potenzial besitze, aber eben häufig auch, Zitat, Sick Time, Broken Time und Grief Time sei, also eine gebrochene Zeit, die nicht unbedingt subjektiv gefeiert wird, sondern auch mit Trauer über beschränkte Lebensmöglichkeiten verbunden sein kann. Die gerade von mir zitierte Formulierung stammt aus dem als Creative Non-Fiction Essay bezeichneten Text Six Ways of Looking at CRIBTIME von 2017, in dem sich die US-amerikanische Literaturwissenschaftlerin Ellen Samuels mit ihrem Zeiterleben im Kontext einer chronisch degenerativen Erkrankung auseinandersetzt, die mit Bewegungseinschränkungen und starken Schmerzen einhergeht. Samuels erklärt, sie erlebe CRIBTIME, ich zitiere, as a form of liberation, but also as a site of loss and alienation, also gleichzeitig als Befreiung und Verlust. Solch ein Zeiterleben hinterfragt laut Samuels nicht nur medizinische Konzepte wie dasjenige einer Überwindung von Behinderung im Sinne einer curative time oder vereindeutigende Szenarien unaufhaltsamer Degeneration, sondern erfordert eine grundsätzlichere Verabschiedung von linearen Zeitvorstellungen. Während die absehbare und ununterbrochene Reihung erwartbarer Lebensphasen als normal gilt, führen gesundheitliche Einschränkungen häufig dazu, sich gleichzeitig in verschiedenen Lebensabschnitten und auch Lebensaltern zu fühlen. Laut Samuels geht es im Kontext von CRIBTIME darum, die Kritik an normativen und ableistischen Zeitkonzepten aufrechtzuerhalten, ohne das Erleben von Wut, Trauer oder Schmerz deshalb zu verleugnen, weil es einem Stereotypen-Narrativ von Behinderung als tragischer Kondition zuarbeiten könnte. Das Ziel ist also eine Differenzierung und Vervielfältigung persönlicher Perspektiven auf Zeit, die Widersprüche aushält und behinderungstheoretische Positionen ebenso ernst nimmt wie das Kuddelmuddel privater Gedanken und körperlicher Erfahrungen. Und genau dazu können meiner Überzeugung nach literarische Texte und Comics einen Beitrag leisten. Denn, um noch einmal Ellen Samuels zu zitieren, CRIBTIME means listening to the broken language of our bodies, translating them, honoring their words. Und ich würde ergänzen, nicht nur Worte, sondern auch Visualisierung durch Bilder gilt es wahr und ernst zu nehmen. Im Mittelpunkt der folgenden Überlegung stehen neben ein paar Einsprengseln aus literarischen Texten zwei aktuelle autobiografisch fundierte Comics. Der englischsprachige stammt aus Kalifornien, der deutschsprachige aus Berlin. In beiden schildern weibliche Ich-Erzählerinnen ihr Leben mit dem, was als myalgische Enzephalomyelitis oder als chronisches Fatigue-Syndrom bezeichnet wird. Das Kürzel MECFS stellt eine Kombination beider Begriffe dar. Es handelt sich dabei um eine neuroimmunologische Erkrankung, die sich in einer Vielzahl unterschiedlicher Symptome äußert, darunter Schlafstörungen, Muskel-, Gelenk-, Nerven- und Kopfschmerzen, Konzentrations- und Wortfindungsstörungen, immunologische Probleme sowie Symptome des autonomen Nervensystems wie Herzrasen, Schwindel, Benommenheit und Blutdruckschwankungen. Hinzu kommt die sogenannte postexertionelle Malaise, also eine Verschlechterung der Symptomatik nach körperlicher, geistiger oder emotionaler Aktivität. Aufgrund der Heterogenität der Beschwerden dauert der Diagnoseprozess meist sehr lange, sprich Jahre, zumal Einzelsymptome von uninformierten ÄrztInnen entweder nicht ernst genommen werden oder eben auch bislang keine eindeutigen diagnostischen Biomarker entdeckt wurden. Vor diesem Hintergrund ist der Name chronisches Fatigue-Syndrom unter MedizinerInnen, vor allem PatientInnen, umstritten. Da er, und nun zitiere ich die Homepage der gemeinnützigen Deutschen Gesellschaft für MECFS, Zitat, zur Stigmatisierung und Bagatellisierung von MECFS als einfache Müdigkeit und Erschöpfung beiträgt und die Schwere der Krankheit sowie die komplexe Symptomatik nicht beschreibt, soweit das Zitat. Intensivere Forschungen zu MECFS setzten erst im Zuge des sogenannten Post-Covid-Syndroms ein, weil seitdem die Zahl der Betroffenen stark gestiegen ist. Die Behandlungsmöglichkeiten sind gleichwohl weiterhin sehr beschränkt und verbleiben auf der Ebene der Symptombehandlung. Dass chronische, also lang andauernde und stark einschränkende Fatigue-Zustände schlecht in westliche Industriegesellschaften passen, in denen der soziale Status von Erwachsenen von Arbeits- und Leistungsfähigkeit abhängt und Krankheitsdiagnosen mit effektiver Therapie und zügiger Gesundung assoziiert werden, dürfte auf der Hand liegen. Laut Homepage der Deutschen Gesellschaft für MECFS sind weltweit etwa 17 Millionen Menschen betroffen. Über 60% von ihnen sind arbeitsunfähig, etwa 25% bettlägerig und auf Pflege angewiesen. Leichter an MECFS erkrankte Personen werden häufig nicht ernst genommen, weil die Symptome von außen nicht sofort sichtbar sind und je nach Schweregrad durch das sogenannte Pacing, also den sparsam abwägenden Umgang mit Kraftressourcen, kaschiert oder für kurze Zeit ausgeglichen werden kann. Betroffene können also situationsbedingt als gesund und belastbar durchgehen. Leichte Erkrankte nehmen diese postexertionelle Malaise für Aktivitäten, die ihnen besonders wichtig sind, um den Preis einer anschließenden Verschlechterung häufig in Kauf. Da sich viele Erkrankte im häuslichen Kontext aufhalten, sind sie im gesellschaftlichen Raum zudem wenig sichtbar. Oder, wie die im Hintergrund gezeigte Folie mit Instagram-Posts von Margarete Stokowski verdeutlicht, allenfalls in den sozialen Medien präsent. Darstellungen aus der Binnenperspektive des Erlebens, seien sie in Form von Internet-Posts, als literarische Texte oder Comics, besitzen also in besonderem Maße ein aufklärerisches, sensibilisierendes und behindertenaktivistisches Potenzial. Lassen Sie mich argumentativ noch einen Schritt zurücktreten, bevor ich zu meinen beiden Beispielen komme und einen medientheoretischen Aspekt ergänzen. Was bedeutet es, eine unsichtbare Krankheit wie MECFS in einem Comic, also einer Bild-Text-Kombination, darzustellen? In einem gemeinsam mit Nina Schmidt publizierten Aufsatz haben wir argumentiert, so gut wie allen Comics gemein ist die Tatsache, dass sie ihre ProtagonistInnen in spezifischen Körpern zeigen. In Comics begegnen uns gezeichnete oder gemalte, also konstruierte Körper, auch wenn sie ihre Gemachtheit unterschiedlich stark betonen. Es sind Körper, die in den Worten der Literatur- und Kommunikationswissenschaftlerin Elizabeth L. Refai ein Pictorial Embodiment samt Mimik, Gestik und Bewegungen besitzen und die Grundlage und manchmal auch die Grenze von Handlungsoptionen bilden. Verkörperungen im Comic schlagen sich nicht nur in schon von außen erkennbaren Aktivitäten nieder, sondern sie vermitteln auch Gefühle und innere Vorgänge. Comics, so die Künstlerin M.K. Zerwitz und die Amerikanistin Michelle Wang, are uniquely suited to representing embodied experience. Solch ein Embodiment von Erfahrungen schließt Gefühle wie beispielsweise Angst, Lust, Zweifel, Trauer oder Wut ein. Und es betrifft die Selbstentwürfe der dargestellten ProtagonistInnen und damit letztlich auch ihre Interaktion mit der Umgebung. Weil Comics, anders als literarische Texte und ähnlich wie Filme, ihre ProtagonistInnen visualisieren können und müssen, verleihen sie ihnen eine Gestalt, die wir Rezipierende als Körper verstehen. Und sei dieser auch noch so verfremdet, grotesk überzeichnet oder reduziert. Soweit das Zitat. Eine weitere Eigenheit des Mediums Comic ist, dass das Verstreichen von Zeit über die Abfolge von Einzelbildern bzw. Panels vermittelt wird. Bei westlichen Comics beispielsweise in einer Leserichtung von links oben nach rechts unten, die zugleich eine zeitliche Abfolge markiert. Die amerikanische Literaturwissenschaftlerin und Comicforscherin Hilary Chute verwendet dafür die Formulierung »Comics moves forward in time through the space of the page«. Selbstverständlich gibt es auch im Comic Rückblenden und Vorausschauen. Gelegentlich werden auch in einem einzigen Panel Ereignisse gezeigt, die nacheinander geschehen. Die Geschwindigkeit, in der die erzählte und gezeigte Zeit vergeht, kann durch die Anzahl und Größe der Einzelbilder markiert werden. Ein einzelnes großes Panel wird meist mit Ruhe und Stasis assoziiert, während die gedrängte Abfolge vieler kleinerer Comicbilder, die Unterschiedliches zeigen, den Leseeindruck von Beschleunigung und Tempo vermitteln. All das sind Standardprinzipien, mit denen einzelne Comics natürlich spielen oder die sie offensiv brechen können. Was heißt das nun für Körper mit ME/CFS im Comic? Ich stelle Ihnen heute den Comic Notes from a Sickbed von Tessa Brunton aus dem Jahr 2022 vor und Paula Kempkers im Entstehen begriffener Comic Jeder Tag, den sie sukzessive auf Blue Sky veröffentlicht. Beide handeln vom Leben mit myalgischer Enzephalomyelitis. Die beiden Comics müssen also geeignete Bilder für Körper finden, die keine leicht erkennbaren Besonderheiten aufweisen, aber dennoch starken Einschränkungen unterworfen sind. Da Brunton und Kempker die autobiografische Übereinstimmung mit ihren Ich-Erzählerinnen explizit markieren, gehören ihre Comics zu dem Genre, das im Bereich der Literatur gelegentlich als Autopathographie bezeichnet wird und in der englischsprachigen Comicforschung als Graphic Pathography, Graphic Illness Memoir oder Graphic Disability Memoir. Geteiltes Anliegen dieser grafischen Narrationen ist es, so Christina Maria Koch, Daniel Stein und Lukas Etter in einem Überblicksartikel durch, Zitat, persönliche und verkörperlichte Erfahrungsnarrative über das medizinische und soziale Modell von Behinderung hinauszugehen und zu einer zunehmenden Dynamisierung und Diversifizierung der Diskurse zu Behinderung im Comic beizutragen, soweit das Zitat. Mit meinen kurzen Exkursen haben wir nun, so hoffe ich, das comic-analytische Handwerkszeug, um genauer zu untersuchen, wie bei Tessa Brunton und Paula Kempker auf der Text- und auf der Bildebene von chronisch kranken Körpern erzählt wird, deren Einschränkungen nicht sofort von außen erkennbar sind, die aber einen eingeschränkten Aktionsradius besitzen. Stasis als Thema von Comics, die landläufig vielleicht eher mit Slapstick und Speedlines assoziiert werden, das ist eine ästhetische Herausforderung. Ich werde im Folgenden zwei Aspekte von Cryptime und Chronizität untersuchen: die visuelle Gestaltung der gleichbleibenden Räume rund um das häusliche Bett und den Umgang mit nicht verrinnen wollender Zeit, die sowohl von Schmerzen als auch Langeweile geprägt ist. Mein erster Untersuchungsschwerpunkt lautet schrumpfende Räume, sich dehnende Zeit, Bett, Sofa, Fenster. Dass gesundheitliche Einschränkungen und Rekonvaleszenz ausgiebige Ruhe und eventuelle Liegephasen erfordern und damit das Bett oder, sofern keine stationäre Behandlung notwendig ist, auch das Sofa zum zentralen Lebensort avancieren, dürfte unmittelbar einleuchten. In klinischen Kontexten gehört Bettruhe zu den grundlegenden Behandlungsmethoden, heute in Mehr- und gelegentlich auch Einbettzimmern, früher in weitläufigen Bettensälen. Die Medizinhistorikerin Monika Ankele, die sich mit Architektur und materieller Kultur psychiatrischer Kliniken des 19. und 20. Jahrhunderts beschäftigt, spricht 2018 in einem Aufsatz vom, Zitat, Krankenbett als Schauplatz psychiatrischer Subjektivation, also von einer Unterwerfung durch die Verfrachtung von Individuen ins Bett, die zur Übernahme der Krankenrolle beiträgt. Ähnlich beschreibt die Kulturwissenschaftlerin Karin Harasser die, Zitat, Verlagerung des Patientenkörpers in die Horizontale, als nicht nur therapeutische, sondern auch machtpolitische und historisch gesehen häufig gegenderte Strategie der Ruhigstellung, wenngleich sie auch zu einer Vergemeinschaftung der Liegenden führen könne. Gleichzeitig entsteht bei nicht sichtbaren Erkrankungen der Verdacht, im Bett Liegende würden simulieren oder sich Erholungszeit erschleichen. Im Rückgriff auf Wolfgang Martinkewitsch erläutert Ankele für die Zeit um 1900, ich zitiere, im Angesicht der vielen Liegenden, sei es in den Wachabteilungen und Dauerbädern der Psychiatrien, in den psychoanalytischen Praxen, in den Liegehallen der Lungenheilstätten, wurde die Moderne als Zeitalter der Erschöpfung offenbar. Hier verweigerten die müden und ausgezehrten Körper, die seelisch Verwundeten, ihre Vertikalität, ihre Auf- und Zielgerichtetheit und damit die Teilnahme am Kampf ums Dasein, das ist ein Zitat von Kreppelin, jener um 1900 viel beschworenen Formel, die das Leben einzig und allein auf ein Überleben, und zwar des Stärkeren, reduzieren mochte. Soweit das Zitat. Ich möchte ergänzen, dass sowohl der Verdacht eines nur vorgetäuschten Leidens als auch das freiwillige oder erzwungene, ausgiebige Liegen mit Gender-Kategorien verknüpft sind, konkret als typisch weiblich kodiert werden und bei männlichen Patienten zur symbolischen Feminisierung beitragen. Um 1900 wird bürgerlichen Frauen mit einer Hysteriediagnose gerne eine Rest Cure, also langes, beschäftigungsloses Liegen, verschrieben. Und wer sich als Mann in ein Lungensanatorium begibt, ist eben nicht für den im Zitat erwähnten männlich konnotierten Kampf ums Dasein geeignet. Es ist auffällig, dass auch im 21. Jahrhundert Personen, die unter Fatigue oder ähnlichen Symptomen leiden, überwiegend weiblich sind. Das mag biomedizinische oder immunologische Gründe haben, passt aber auch gut zu etablierten kulturellen Vorstellungen von anfälligen und schonungsbedürftigen weiblichen Körpern. Auch der im Kontext von MECFS gelegentlich im Raum stehende Verdacht der Simulation erinnert an den historischen Umgang erst mit Hysterie, dann mit wenig erforschten weiblichen Leiden wie prämenstruelles Syndrom oder Endometriose. Schließlich ist Erschöpfung, wie meine germanistische Kollegin Marcella Fassio umfassend untersucht hat, seit Jahrhunderten mit Weiblichkeit assoziiert. Wenn chronische Fatigue zum Rückzug aus dem öffentlichen Leben führt, ist eine solche Genderverknüpfung naheliegend. Die amerikanische Autorin Alice Hattrick beschreibt 2021 in ihrem 300 Seiten langen literarischen Essay »Ill Feelings« die eigene ME-Erkrankung, diejenige ihrer Mutter, sowie zahlreicher weiblicher Autorinnen. In einem Interview erläutert sie die geschlechtsspezifischen Zuschreibungen und Auswirkungen chronischer Krankheiten, wie beispielsweise Long-Covid. Diese Engführung sollten wir mitdenken, wenn wir in den Comicbildern Frauen sehen, die wegen ME-CFS liegen. Nun ist das Setting im gegenwärtigen Kontext anders als in klinischen Institutionen um 1900. Die Erzählungen und Comics sind überwiegend in der sogenannten privaten Häuslichkeit angesiedelt, beschreiben oder zeigen also intime und bis zu einem gewissen Maß selbstgestaltete Räume. Dies bedeutet auch, dass das Einnehmen einer liegenden Position und das Einhalten von Bettruhe individuelle Entscheidungen sind, die an Schutz, Gemütlichkeit und Geborgenheit denken lassen. Diese Assoziationen setzen allerdings einen frei gewählten Rückzug und ein körperliches Wohlbefinden beim Liegen voraus. Und beides ist bei MECFS nicht unbedingt der Fall. Aufgrund von Schmerzen kann das Bett kaum verlassen werden, sondern wird als Dauerplatz bewohnt, sodass parallel zur Crib-Time eine Art Crib-Space entsteht. Die Nutzung des privaten Betts schützt zwar vor unerwünschten äußeren Anforderungen, erschwert aber zugleich die Vergemeinschaftung oder Herausbildung einer Gruppenidentität mit LeidensgenossInnen und kann zu sozialer Isolation führen. Weil das Krankenlager auch außerhalb klinischer Settings den aktuellen Gesundheits- oder Behinderungsstatus anzeigt, denken die ProtagonistInnen in Literatur und Comic intensiv darüber nach, wie lange und wie häufig sie liegen müssen und wann sie das Bett für welche Verrichtungen verlassen können. Entsprechend wird das Bett nicht nur als Ruhe- und Zufluchtsort dargestellt, sondern auch als Beschränkung, als Käfig, fast schon als Gefängniszelle. In einem Text für die Zeitschrift The New Yorker erklärt die mit chronischer Fatigue lebende amerikanische Erfolgsautorin Lauren Hillenbrand 2003 »My world narrowed down to my bed and my window«. Obgleich keine Zwangsmaßnahmen durch medizinisches Personal erlitten werden, kann also mit Harasser auch hier von einem mit dem Bett verbundenen Schauspiel der Subjektivierung als Kranke gesprochen werden. Das Bestreben der Ich-Erzählerin richtet sich deshalb darauf, dieses Schauspiel zumindest mitzugestalten, unter anderem durch die Wahl geeigneter Requisiten sowie einer genesungsfreundlichen Umgebung des Liegeplatzes. Damit komme ich zu Tessa Brentons autobiografischem Comic Notes from a Sickbed von 2022. Brunton erkrankte 2009 an myalgischer Enzephalomyelitis, erhielt die Diagnose allerdings erst 6 Jahre später nach zahlreichen ärztlichen Konsultationen. 2017 gelang es ihr, einige ihrer Symptome zu reduzieren, was allerdings nicht zur vollständigen Heilung führte, und begann, Skizzen auszuarbeiten, die sie während ihres fast 8-jährigen häuslichen Krankenlagers erstellt hatte. Notes from a Sickbed ist eine Sammlung kürzerer Krankheitscomics, die weder medizinisches Personal noch Therapieversuche zeigen, vielleicht weil sich beide nicht als sonderlich hilfreich erwiesen haben, sondern detailliert individuelle Krankheitserfahrungen beschreiben und mit schwarzem Humor sowie gelegentlichen Ausflügen ins fantasievoll-fantastische das subjektive Erleben von Bettlägerigkeit, begrenzter Kraft und Trauer um entgangene Lebensmöglichkeiten vermitteln. Im Gegensatz zum durchgängig schwarz-weiß gehaltenen Comic ist das Umschlagbild von Notes from a Sickbed vierfarbig. Dabei handelt es sich um gedeckte Sepiatöne, die dem Cover eine Art Retro-Anmutung verleihen. Durch die grafische Gestaltung des Titels auf einer Art Etikett mit abgerundeten Ecken und das Buchformat, das in etwa DIN A5 entspricht, erinnert der Comic an ein Schul- oder eben Notizheft. Unterhalb des Etiketts ist der hell ausgeleuchtete Oberkörper einer Frau zu sehen, die auf einem hellen Kissen liegt und eine Bettdecke über sich ausgebreitet hat. Am rechten Bildrand ist der Ansatz ihrer voll entwickelten Brust zu erkennen, aber die kurzen Ponyfransen und das Oberteil mit einer cartoonhaften Katzenapplikation lassen eher an ein junges Mädchen oder einen Teenager denken. Die Frau, die durch die Paratexte als Alter Ego der Autorin gedeutet werden kann, zeigt mit gerunzelten Brauen, zusammengekniffenen Augen, schmalen Lippen und herunterhängenden Mundwinkeln einen unzufriedenen oder leidenden Ausdruck. Durch die gewählte Perspektive des Bildes entsteht der Eindruck, als stünden wir als Lesepublikum neben und vor allem über ihr. Sie erwidert unseren Blick allerdings nicht, sondern schaut leicht nach rechts oben, wobei offen bleibt, ob sie angestrengt an die Decke starrt oder eher nach innen schaut. Im Hintergrund rechts neben dem Etikett befindet sich ein Fenster, durch das vor einem Hauseingang 2 sich unterhaltende Erwachsene und ein vorbeiflitzendes Mädchen zu sehen sind, möglicherweise ein Paar mit seiner Tochter. Es ist eine Straßenszene, die alltäglich wirkt, aber zugleich verdeutlicht, dass die im Zimmer liegende Frau von sozialer Interaktion im öffentlichen Raum ausgeschlossen ist. Neben der Liegenden steht ein gefüllter Trinkbecher mit Strohhalm daneben und auch auf einem Board oberhalb des Kopfes sind allerlei Dekorationsgegenstände zu sehen, darunter eine Erdbeere und eine Barberpapa-Figur. Alle Gegenstände haben cartoonartige Gesichter, die unterschiedliche Gefühle zeigen, also lächeln, unzufrieden oder erschrocken schauen oder eine Träne vergießen. Aus einem mit Klebestreifen an der Wand befestigten Bild befreit sich ein gemaltes kleines Ungeheuer. Ihm scheint zu gelingen, was der gezeichneten Frau verwehrt ist. Der Titel setzt also als zentrales Thema des Comics die Diskrepanz verschiedener Lebensrealitäten. Heiter verspielte Accessoires, die an eine heimelige Kindheit erinnern, die eingeschränkte Situation einer liegenden erwachsenen Frau mit bitterem Gesichtsausdruck, das soziale Leben der anderen, das draußen leichtfüßig weitergeht. Auf einer Doppelseite des ersten Kurzcomics wird unter der Formulierung »Being long-term sick in one room« die Spannung zwischen erforderlicher Bettruhe, eingeschränkter Gestaltungsmöglichkeit und ersehnter Verabschiedung vom Krankenlager thematisiert. Die Ich-Erzählerin, auf die wir wie beim Titelbild aus einer leichten Übersicht herabblicken, liegt mit einem elektrischen Wärmekissen und einer Bettdecke auf einem Sofa und ist mit einem Schal dick eingemummelt. Ihr Gesicht drückt Unwohlsein aus. Die Zimmerecke mit dem Sofa wirkt vollgestopft und macht einen beengenden Eindruck. Auf dem zum Nachttisch umfunktionierten Couchtisch erinnern Stethoskop, Medikamententablett und Messbecher an pflegerische Aktivitäten. Die beiden zusammengerollten bzw. sich räkelnden Katzen verkörpern jenes entspannte Wohlbefinden, das Gesunde vermutlich mit einem Erholungstag auf dem Sofa verbinden. Andere Requisiten können als Versuche gelesen werden, aus dem Zustand des Liegens zumindest ansatzweise zu entfliehen. Strickzeug und Zeichenblock liegen hinter dem Kopfkissen in einem Rollwagen bereit, passen allerdings schlecht zur liegenden Figur, die nicht einmal ihre Hände unter der Bettdecke hervorholt. Das Smartphone bietet sich als Fenster zur Welt an. Ein Buch auf dem Tablett fordert mit dem anspornenden Titel »Buck up or else« sich zusammenzureißen, um negativen Konsequenzen zu entgehen. Auf der Textebene, die die Gedanken der Liegenden vermittelt, wird das Krankenzimmer in distanzierend ethnologischer Reflexion mit dem Leben auf einem fremden Planeten verglichen. Überlebenswichtig, key to survival, sei die Wahl einer geeigneten Umgebung für das Krankenlager, weil diese Auswirkungen auf die mentale Gesundheit besitze. Ein zwar gut heizbarer, aber dunkler Raum provoziere depressive Verstimmungen. Besser sei ein wohnlich dekoriertes Zimmer mit Tageslicht. Bett, Sofa und Fenster sind also die Koordinaten eines geeigneten Sick Room. Während die 6 Panel der rechten Seite das Verstreichen von Zeit ohne gesundheitliche Besserung verdeutlichen, beim Blick aus dem Bett in das Zimmer verändern sich lediglich die Positionen der Katzen, die Snacks und die Angebote zum Zeitvertreib, artikuliert die Ich-Erzählerin in den Textboxen Einsamkeit, Langeweile und das Gefühl, sich in einem Albtraum zu befinden. Einen Ausweg bietet allein ihre Fantasie, die das Krankenzimmer mit einem Giant Aquarium ausstattet oder in einen Mini Botanical Garden of Plants and Flowers verwandelt, sich also fremde Lebendigkeit in das immer gleiche Szenario holt. Passend zum Titel Knickknacks endet der Kurzcomic mit Bildern von überbordendem Nippes, also mit leerer Liegezeit, die imaginär durch überfüllten Raum kompensiert wird. Im Vergleich zur verspielten Fülle der imaginären Welten in Bruntons Notes from a Sickbed mutet das räumliche Szenario in Paula Kempkers Comicprojekt Jeder Tag minimalistisch an. Jeder Tag erzählt lakonisch vom langen Prozess der Diagnose mit ME/CFS, von mangelnden Therapiemöglichkeiten jenseits der Behandlung von Einzelsymptomen, dem Haushalten mit den eigenen Kräften, um an guten Tagen künstlerisch etwas arbeiten zu können oder Energie für notwendige Gänge zu Behörden, Ärzten oder Therapeuten aufbringen zu können, von Geldsorgen, Fantasien anderer Lebensmöglichkeiten, von mehr oder weniger hilfreichen Tipps Außenstehender, absurden alternativen Heilungsangeboten und gelegentlichen sozialen Kontakten. Alle Panels zeigen den gleichen Zimmerausschnitt mit identischem Mobiliar. Links ein Bett, rechts ein Schreibtisch mit 3 Schubladen, einem Stuhl und einer Lampe, die auf einer merkwürdig unperspektivisch gezeichneten Schreibtischplatte steht. Dahinter 2 Fenster, durch die die obere Etage und das Dach eines gegenüberliegenden Hauses sowie ein Baum zu sehen sind. Auf dem Bett liegt eine stilisierte Person mit struppigem Haar und einer an eine Holzfigur erinnernden Nase. Sie verändert von Bild zu Bild bisweilen ihre Position, bleibt dabei aber meist in der horizontalen. Ab und an tauchen neue Accessoires auf oder verschwinden wieder. Die stärksten Veränderungen sind am Himmel durch wechselndes Wetter und verstreichende Jahreszeiten zu sehen. Da Paula Kempker anders als Tessa Bronten mitten aus den Tiefen von ME/CFS zeichnet, ist die erkennbare ästhetische Reduktion auch eine Bewältigungsstrategie der Künstlerin angesichts äußerst begrenzter Energieressourcen. Zugleich kann sie als Schule des Sehens verstanden werden, die nicht nur auf eine comic-künstlerische Lesekompetenz zielt, sondern im übertragenen Sinne dazu beitragen möchte, Menschen mit chronischen Erkrankungen oder Behinderungen aufmerksam zu begegnen und sich ihrer Weltwahrnehmung und ihrem Zeiterleben auszusetzen. Kemper veröffentlicht seit dem 7. April 2024 in loser Folge Einzelbilder von Jeder Tag auf ihrer Blue Sky-Seite p. Die Sequenzialität, die das Medium Comic auszeichnet, wird bis zur Drucklegung also nicht über das Seitenlayout hergestellt, sondern über die Abfolge von Einzelposts. Jedes Bild wird durch einen knappen Text in durchgängiger Kleinschreibung begleitet, meist oder fast jedes Bild, meist handelt es sich um einen einzigen Satz. Durch die Zuordnung des Comics mit dem Hashtag JederTagMECFS zu Hashtag MECFS, Hashtag LongCovid und Hashtag MEAwareness ordnet sich Jeder Tag Aufklärungs- und Selbstvertretungskontexten zu. 2025 erhielt Kempker für ihre Arbeit an Jeder Tag ein Comic-Stipendium des Landes Berlin. Diese Auszeichnung wird jedes Jahr bei der im Mai stattfindenden Comic Invasion gefeiert und ist, neben der Preissumme, mit einer Ausstellung im Museum für Kommunikation verbunden. Sie wissen ja bereits, dass Raum- und Zeitdarstellung im Comic nicht voneinander zu trennen sind, auch wenn ich das aus analytischen Gründen versucht habe. Deswegen bin ich aber spätestens jetzt bei meinem zweiten Aspekt, nämlich Stasis, Wiederholung, Variation, Darstellung chronischer Krankheitszeit im Comic. Paula Kempkers Reduktion sowohl des Settings als auch der Handlung stellen eine gezielte Provokation dar, die zu einer aufmerksamen und verlangsamten Rezeption auffordert. Der Titel Jeder Tag weist bereits auf die Chronizität einer Krankheit hin, die jeden Tag präsent ist. Und auch auf der Bildebene wird durch die Verbindung von Wiederholung und minimaler Variation Zeit zum zentralen Thema. Sie erinnern sich, im Comic von Tessa Bronten gab es wechselnde Panelgrößen und unterschiedlich abgetönte Flächen, Interieurs mit vielfältigen Mustern und realistisch gezeichneten Details. Eine Hauptfigur mit differenzierter Mimik und Gestik, die bisweilen mit anderen Figuren interagiert, das habe ich Ihnen nicht gezeigt, das müssen Sie mir einfach glauben, die dabei allerdings auch zum Teil infantilisiert wird, weil sie zum Beispiel zurück zu ihren Eltern zieht, die sie versorgen. Dagegen präsentiert Paula Kempkers Comic das immer gleiche Panel und damit einen identischen Bildausschnitt. Und genau diese Kombination von gleichbleibender Kadrierung und Panelrahmen suggeriert, Raum und Zeit seien in diesem Comic gewissermaßen in einer starren Box eingeschlossen. Zu diesem Eindruck trägt auch der völlige Verzicht auf räumliche Informationen bei, die über das Gezeigte hinausgehen. Wir sehen eine etwas krakelig und vermutlich mit Bleistift gezeichnete Figur in heller, unifarbener Kleidung, die aufgrund der stilistischen Reduktion merkwürdig alters- und geschlechtslos wirkt und deren Gefühlsregungen sich allenfalls über Körperpositionen erschließen lassen. Weitere Personen werden zwar gelegentlich erwähnt, kommen aber nicht ins Bild, sodass die Ich-Erzählerin keinen erkennbaren sozialen Kontext, keine Vergangenheit und, so scheint es, auch keine Zukunft besitzt. Zumindest, wenn mit Zukunft Veränderung oder gar Verbesserung gemeint ist. Oder schlicht das Verlassen des Zimmers. Gezeigt wird stattdessen ein auf Dauer gestelltes, ermüdetes und ermüdendes Jetzt. In den drei Comicbildern vom 7. bis 10. Juni 2024 heißt es in Textfeldern, die die ansonsten in Comics verwendeten Sprech- oder Gedankenblasen ersetzen, Zeit ist eh so eine Sache mit dieser Krankheit. Manchmal bin ich nicht sicher, ob die Zeit vergeht. Und über dem dritten Bild tauchen nur ein paar Auslassungspunkte auf. Dass die Zeit tatsächlich vergeht, ist an den verschiedenen Positionen der Figur auf dem Bett zu erkennen, vor allem aber an der Art, wie der Regen in der Welt draußen auf unterschiedliche und bisweilen nahezu dramatische Weise fällt. Und genau damit ist Jeder Tag eine eindrückliche Darstellung von Cryptime und Chronizität im Medium Comic. Während die liegende Person sich im Stillstand fühlt, ist es das Publikum, das im Leseprozess Zeit ausagiert und erfährt. Und zwar durch das comic-spezifische sukzessive Betrachten der Einzelbilder, das Schließen der Lücken zwischen ihnen, also das, was die Comic-Forschung Closure im Gutter bzw. dem Weißraum zwischen Einzelpanels nennt. Und durch die Erschaffung einer sich sehr langsam entfaltenden Geschichte. Ein Aspekt, den Kempker in ihrem Video formuliert, findet sich am 7. März 2025 in ihrem Comic. Dort heißt es, chronische Krankheit ist auch ein dramaturgisches Problem. Eine fast identische Einsicht formuliert die Ich-Erzähl-Instanz im autobiografisch fundierten Buch Muskeln aus Plastik von Selma Kai-Matter aus dem Jahr 2024. Aus der Perspektive von Kai geht es unter anderem um Long-Covid, chronische Fatigue, eine Jugend mit Extremsportarten, Magersucht und Selbstverletzung sowie queeres Begehren und Transition. In einer Formulierung, die gewissermaßen einen Bogen schlägt zwischen Kempkers Überlegungen und einer weiteren Comic-Sequenz, auf die ich noch eingehen möchte, heißt es in Muskeln aus Plastik, ich zitiere, chronische Erkrankungen haben im Gegensatz zu Unfällen meiner Meinung nach vor allem ein dramaturgisches Problem. Care und Empathie halten maximal so lange wie ein Gips. Und man weiß doch genau, wie das ist, wenn der Gips irgendwann gräulich und muffig wird und alle schon unterschrieben haben. Für dieses dramaturgische Problem erprobt Kempkers Comic jeder Tag eine Lösung, indem er mit Erwartungen bricht und offensiv eine Antidramaturgie präsentiert. Sie sehen hier eine 5-Panel umfassende Sequenz zu Krankenbesuchen, auf denen Kempker soziale Erwartungen offenlegt. BesucherInnen, so der unausgesprochene Konsens, schenken Aufmerksamkeit, der oder die Kranke ist dankbar und genießt so zügig, dass keine Seite zeitlich überfordert wird. Nicht so in jeder Tag, in dem der zentrale Begriff der Langeweile auftaucht. Zwischen dem 13. und 20. Mai 2024 heißt es in den Textfeldern, manchmal kommt Besuch. Am Anfang kam viel Besuch. Alle wollten sehen, wie schlimm es ist und wie tapfer ich bin. Es gab verschiedene Ideen, wie ich zu retten sei. Als sich mein Zustand nicht veränderte, wurde es allen etwas langweilig. Besuch ist eh zu anstrengend für mich. Auf der Bildebene sehen wir parallel zu diesen Aussagen aufmunternd gemeinte Mitbringsel. Grußkarten, Blumen, ein grinsender Ballon und Plüschtiere sollen Optimismus verbreiten. Zugleich infantilisieren sie die Kranke und ihr langsames Verschwinden oder Verwelken steht für das Misslingen sozialer Unterstützung. Dem fröhlichen Ballon geht die Luft ebenso aus wie den BesucherInnen und die vertrocknet über dem Blumentopf hängende Tulpe spiegelt die erschöpfte Körperhaltung der Protagonistin. Die pathetische Rede von Tapferkeit und zu ermöglichender Rettung wird gerade durch die unkommentierte Wiedergabe als völlig unpassend entlarvt und markiert auf ironische Weise die Diskrepanz zwischen leerlaufendem Aktivismus und erzwungener Duldsamkeit. Eine vergleichbare Diskrepanz findet sich auch im letzten Satz, der eine Art Resümee zielt, Besuch ist eh zu anstrengend für mich. Die trockene Rede vom kräftezehrenden Besuchtwerden lässt sich psychologisch durchaus als Rationalisierung deuten. Scheitern wird als Entlastung präsentiert. Die nicht artikulierten Emotionen, Enttäuschung, Wut, Trauer, vielleicht auch Verzweiflung werden, so möchte ich argumentieren, auf das Lesepublikum verlagert, das aufgefordert wird, eigene ableistische Vorstellungen zu angenehmen Krankenbesuchen und möglichst schnell wieder funktionierenden Körpern zu überprüfen. Zugleich macht der abgeklärt resignative Kommentar der Ich-Erzählerin, der im besten Fall von schwarzem Humor zeugt, darauf aufmerksam, dass die vom Lesepublikum erwarteten, überbordenden Emotionen möglicherweise ein Luxus sind, den sich eine an ME/CFS erkrankte Person gar nicht leisten kann, weil damit zu viele Kraftreserven verbraucht würden. Während in Brontons Comic die Hauptfigur häufig aus einem leicht erhöhten Betrachterstandpunkt, also in einer Draufsicht gezeigt wird, lässt Kempkers Comic eher an eine Guckkastenbühne denken, deren Requisiten und deren Akteur auf Augenhöhe präsentiert werden. Jeder Tag ist, um noch einmal die Formulierung vom dramaturgischen Problem aufzugreifen, ein intimes Kammerspiel minimaler Veränderungen und die damit verbundene Verlangsamung und Intensivierung der Wahrnehmung kann als Angebot zu Einfühlung und Nachvollzug gedeutet werden, trotz aller Stilisierung und Abstraktion der Figur. Aber natürlich bleibt es ein Comic – Und Kemkas Ich-Erzählerin spielt, wie dieses Bild vom 23. Juli 2024 zeigt, selbstreflexiv mit den Parallelen zwischen Krankheit und künstlerischem Medium, krankheitsbedingten Raumgrenzen und Panelmarkierungen. Dort heißt es, ich sitze in diesem Panel fest wie eine verlorene Comicfigur. Dass jeder Tag und Notes from a Sickbed Binnenperspektiven aus einem Leben mit chronischer Erkrankung und Behinderung vermittelt, ist ein ästhetisches und intellektuelles Geschenk an uns als Lesepublikum. Zugleich sind die beiden Comics politisch, aktivistisch und selbstermächtigende Projekte, die hart erkauft sind und denen eine breite gesellschaftliche Aufmerksamkeit gebührt, nicht nur in dieser Vorlesungsreihe. Danke fürs Zuhören. Ich freue mich auf Kommentare und Fragen.
Das war die Literaturwissenschaftlerin Irmela Maral-Krüger-Fürhoff über Cryptime und Chronizität in Literatur und Comic. Sie hat ihren Vortrag am 16. Juli 2025 gehalten an der Freien Universität Berlin im Rahmen der Ringvorlesung Literary Disability Studies – Aspekte einer inklusiven Philologie. Organisiert haben die Reihe das Institut für deutsche und niederländische Philologie der Freien Universität Berlin in Kooperation mit dem DFG-Netzwerk Inklusive Philologie – Literary Disability Studies im deutschsprachigen Raum. Ich habe noch einen Tipp für euch. Wenn ihr nämlich den Hörsaal mal live erleben wollt, dann könnt ihr das jetzt tun, und zwar in Halle beim Silbersaal Science and Media Festival. Das findet statt am 31. Oktober 2025. Der Eintritt ist frei. Ihr könnt einfach vorbeikommen, zuhören und mitmachen. Das Thema unseres Live-Hörsaals wird sein, was können wir von einem Bienenschwarm lernen, um künstliche Intelligenz zu verbessern? Beantworten wird diese Frage in seinem Vortrag der Informatiker und Verhaltensforscher Tim Landgraf. Den Link zum Festival und die Infos, die findet ihr bei uns auf der Seite und in den Shownotes. Kommt vorbei, wir freuen uns auf euch.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. In der Deutschlandfunk-App.